lese aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 12. Jesus begann, ihnen Gleichnisse zu erzählen. Ein Mann legte einen Weinberg an. Er baute eine Mauer darum und hob eine Grube als Kelter aus und errichtete einen Wachturm. Dann verpachtete er ihn und ging auf Reisen. Als es an der Zeit war, schickte der Besitzer einen Knecht zu den Pächtern. Der sollte bei ihnen seinen Anteil vom Ertrag des Weinbergs abholen. Aber sie packten den Knecht, verprügelten ihn und jagten ihn mit leeren Händen davon. Daraufhin schickte der Besitzer noch einen Knecht, dem schlugen sie den Kopf blutig und beschimpften ihn. Der Besitzer schickte noch einen weiteren Knecht, den töteten sie sogar. Er schickte noch viele andere, die einen verprügelten sie, die anderen töteten sie. Da blieb nur noch einer übrig, sein geliebter Sohn. Ihn schickte er als Letzten. Er sagte sich, vor meinem Sohn werden sie Achtung haben. Aber die Pächter sagten zueinander, er ist der Erbe, kommt, wir töten ihn, dann gehört sein Erbe uns. Sie packten ihn, töteten ihn und warfen seine Leiche hinaus vor den Weinberg. Was wird der Weinbergbesitzer jetzt tun? Er wird selbst kommen, die Pächter töten und den Weinberg anderen anvertrauen. Ihr kennt doch die Stelle in der Heiligen Schrift, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Der Herr hat ihn dazu gemacht, es ist ein Wunder in unseren Augen. Die führenden Priester, Schriftgelehrten und Ratsältesten hätten Jesus am liebsten verhaften lassen, aber sie fürchteten sich vor der Menge. Sie hatten verstanden, dass er in dem Gleichnis von ihnen gesprochen hatte. Sie ließen ihn in Ruhe und gingen weg. Liebe Gemeinde, Jesus erzählt eine Geschichte und er erzählt sie für die Leute, die ihm zuhören. Und die Leute wissen genau, vielleicht nicht von Anfang an, aber zumindest nach der Zeit, das ist jetzt für mich. Redet zu den Schriftgelehrten, zu den Menschen, die ihm zuhören und ihn umbringen wollen. Jetzt kannst du die Frage stellen, was hat es denn mit mir zu tun? Was will Jesus mit diesem Beispiel, was er den Leuten ins Gesicht sagt, mit meinem Leben machen? Das fällt schwer, auch beim ersten Lesen und Hinhören. Was will er denn damit? Und das ist für mich eine wichtige erste Lektion fürs Bibellesen. Weiß nicht, wie es dir geht, wenn du die Bibel aufschlägst und liest und zur Hand nimmst, ob dann immer so im ersten Moment der erste Gedanke ist, ja, das betrifft mich, das spricht zu mir, das habe ich verstanden, das kann ich sogar umsetzen. Ich will nochmal zuhören, nochmal lesen und Jesus darum bitten, Jesus, rede zu meinem Herzen. Wo findet sich was, was ich rausschütteln kann aus der Bibel, dass es mich trifft? Ich glaube, da hilft es, das Pferd von hinten aufzuzäumen, vom Ende der Geschichte anzufangen, das Gleichnis vom Ende her lesen. Die führenden Priester, die Leute, die um Jesus stehen, die hatten verstanden, in der Geschichte, da geht es um uns. Und es traf sie ins Herz, denn Jesus hat Kritik geübt. Das ist der Weinberg. Und dieser gehört natürlich einem Besitzer. Der bereitet alles vor, dass man dann schön was anbauen kann und er verpachtet sein Land an Pächter. Sie sollen das bewirtschaften, aber sie sollen auch davon leben, was sie anbauen, was sie da erarbeiten. Aber natürlich steht dem Verpächter etwas zu. Pachtzins, damals so ein Anteil der Früchte, die geerntet werden. Es braucht ja eine Gegenleistung. Wir würden sagen, na klar, ist ja selbstverständlich. Es gehört dem Besitzer. Die Leute haben das nur gemietet, gepachtet für eine Zeit. Aber ich glaube, auf unser Leben übertragen ist es nicht so einfach mit dem, wenn wir etwas gemietet haben, wie wir damit umgehen. Ein Beispiel. Hast du schon mal Menschen erlebt, die so richtig Leidenschaft und Feuer für ihr Hobby haben, wie die reden? Da gibt es da ja unterschiedliche Möglichkeiten, zum Beispiel die Autoliebhaber. Die sprechen mit großer Leidenschaft davon, was die alle können. Der eine sitzt da und sagt, von 0 auf 200 auf der Autobahn, das geht bei mir total fix. Ich bin begeistert, der Wagen, der zieht ab. Der andere sagt, das ist noch gar nichts, meiner von 0 auf 100 ist der viel schneller, 3 Sekunden schneller als deiner. Und der dritte steht daneben und sagt, das ist überhaupt nichts, meiner fährt mit Ökostrom, das ist umweltfreundlich, so ist mein Auto. Das ist das Entscheidende. Und die Leidenschaft ist so groß bei den Leuten, dass sie sich letztlich nicht nur sagen, mein Auto fährt so weit und so schnell und so gut, sondern ich kann das, ich kann so schnell fahren, ich bin so umweltfreundlich, wie auch immer. Das geht aber auch mit anderen Sachen so, wenn du für Sachen gelobt wirst, die du gut gemacht hast. Da wird dir gesagt, Mensch, das hast du richtig gut organisiert. Das willst du gar nicht so richtig hören, du wirst rot dabei und merkst gar nicht, Mensch, das ist ja eh eine Gabe, die ich habe. Natürlich ist es gut, dass man Lob ausspricht, dass man Leute ermutigt. Aber es ist eine Gabe, die mir verliehen wurde, die ich einfach eingesetzt habe. Ich bin doch nicht die Gabe. Die ist mir auch geschenkt worden. Anders ist es natürlich in der entgegengesetzten Richtung. Wir kriegen das nämlich an manchen Stellen schon hin, zu sagen, ich bringe hier eine Differenz zwischen einer Sache und mir. Nimm dir jemanden, wo zwei Menschen sich haben vor kurzem scheiden lassen. Der eine wird sagen, die Schuld liegt bei meiner Frau und ihren hohen Ansprüchen. Das war mir irgendwann zu viel. Der andere wird sagen, wenn du hättest mit meiner Schwiegermutter unter einem Dach leben müssen. Das war nicht zum Aushalten. Die hat überall reingequatscht. Wir lachen mir gerade zu viele. Vielleicht kennt ihr das, aber keine Ahnung. Ich habe niemanden aus dem Dorf im Sinn gehabt, will ich dazu sagen. Und die sagen, sie war schuld, deswegen ging es zwischen uns nicht. Ein anderer wird sagen, ich bin Scheidungskind, ich habe das bei meinen Eltern erlebt und ich habe es auch nie besser hingekriegt, deswegen musste das so werden, auch dass es bei uns zur Scheidung geht. An der Stelle kriegen Menschen das relativ sich gut hin, zu sagen, es ist nicht meine Schuld, ich distanziere mich von dieser Sache. Beim Guten fällt uns das leicht, zu sagen, das ist meins, das bin ich. Da können wir leicht sagen, ich bin das, ich habe das gut gemacht. Wenn es aber um das Versagen geht, fällt es uns schwerer. Die Wahrheit unserer Zeit ist doch oft, dass wir als Mensch im Mittelpunkt stehen. Der Mensch, der technisch ganz viele Lösungen findet, der alles weiß und alles kann. Wir sind der Herr im Haus. Und wie würde der eine Satz aus Psalm 24 doch manches gerade rücken, wo Gott sagt, die Erde ist des Herrn und alles, was darinnen ist. Genau das sagt nämlich auch das Gleichnis. Gott ist der Herr des Weinbergs. Gott ist der Herr der Welt. Er schenkt das Leben. Er schenkt diese Welt mit allen Begabungen in unser Leben hinein, die wir so haben. Und wir dürfen das Ganze einsetzen. Natürlich auch gern Lob annehmen. Ist ja gar nichts dagegen. Aber auch zu wissen, diese Gaben, die ich habe, alles, was ich habe, ist mir geliehen in dieser Welt. Kommen wir zu einem zweiten. In dem Gleichnis geht es ja darum, dass dieser Weinbergverpächter richtig Geduld hat. Er schickt einen Diener hin und sagt, es steht mir ein Anteil zu, den sollt ihr mir geben. Und der wird verprügelt, der Knecht. Dann schickt er noch einen los. Der wird verhauen und beschimpft, der Nächste wird sogar getötet. Und er schickt noch viele los. Das sind die Prophetengemeinde im Alten Testament, die Gott immer wieder zu seinem Volk geschickt hat. Und oft sagen die immer und immer und immer wieder das Gleiche. Sie sagen, Leute, kehrt um zu Gott. Kehrt zurück zu dem, der euch das Leben geschenkt hat. Ihr seid Beschenkte. Und oft ist euch das völlig egal, wer Gott ist. Und weil die Leute das sagen, die Propheten, dafür werden sie verhauen und verprügelt. Welche Geduld hat Gott mit deinem Leben? Es ist ja nicht so, dass wir nicht oft wissen, was das Richtige zu tun ist. Dann haben wir manchmal Angst, Gott ist sauer auf dich. Wenn wir es wieder einmal beim dritten und vierten Mal noch nicht verstanden haben, was wir tun sollen. Er neigt unser Herz dazu, von Gott wegzulaufen. Und Gott sagt immer wieder, komm doch zurück zu mir. Es ist ein zarter Lockruf. Zur ersten Liebe zurück. Weiß nicht, erinnerst du dich an dein erstes Verliebtsein? Also entweder an deine erste Freundin und deinen ersten Freund, den du hattest, oder, falls du verheiratet bist, als ihr so das erste Mal miteinander verliebt wart. Jeden Weg hättest du auf dich genommen. Keine Aufgabe wäre zu schwer gewesen für die Geliebte. Du würdest loslaufen und wenn sie 10 Kilometer von dir entfernt wohnt und du wüsstest, na die Eltern sollen es nicht so genau wissen, wir wollten uns da noch mal kurz sehen, sie kann aber nur 10 Minuten raus. Dafür gehe ich 10 Kilometer in den Nachbarort, um sie zu treffen, nur um die Stimme mal zu hören und sie zu sehen. Das ist Verliebtsein, das ist erste Liebe. Da nimmst du alles auf dich. Sie ist es wert. Und Jesus, Gott lädt ein zu sagen, komm zurück zu mir. Ich bin dein Liebhaber. Ich bin der, der dich, dir alles geschenkt hat. Komm zurück zu mir. Vertrau mir. Das Gleiche ist vom Weinberg zum Letzten, das steigert sich. Es kommt zu einem Höhepunkt, zu einem Abschluss. Gott hat nämlich noch ein Ass im Ärmel, so eine Karte, die er noch ausspielen kann. Er sagt, eins habe ich noch. Meinen Sohn, dem werden sie nichts antun. Das Kostbarste, was ich habe, das kann ich ihnen geben. Und ich lasse ihnen noch einmal das Gleiche sagen, was die Propheten vorher alle schon gesagt haben. Vertraut mir Gott. Und jetzt werden aber plötzlich die Motive klar. Vorher konnte man noch sagen, okay, die haben die Leute, die Knechte weggeschickt, da kam halt nicht der Verpächter selber, sie haben sie verprügelt und so weiter. Und jetzt rücken sie raus mit der Sprache im Weinberg. Der Sohn kommt und was sagen sie sich? Sie sagen sich, wenn wir den loswerden, den Sohn, dann gehört alles uns. Da redet Neid daraus, das Streben, alles zu besitzen. Letztlich steckt der Satz dahinter, wir wollen so sein wie Gott. Wenn wir den noch umbringen, den Sohn, dann haben wir es geschafft, dann gehört es uns. Das ist genauso wie in der Geschichte vom Turmbau zu Babel. Die Menschen fangen an, was Großartiges zu bauen, aber sie bauen eben ohne Gott. Sie wollen sich einen Namen machen. Und das kannst du auch in deinem Leben. Du kannst dein persönliches Leben ganz erfolgreich gestalten. Du kannst alles aufbauen. Du kannst eine Firma aufbauen aus eigener Kraft und mit guten Entscheidungen. Du kannst sogar ein ganzes Land ohne Gott aufbauen. Es geht selbst bei der Kirche. Selbst eine Kirche kannst du ohne Gott bauen. Aber darauf liegt letztlich kein Segen. Es wird einen Tag geben, wo das alles, die Motive und mit dem, wie du gebaut hast, ans Licht kommen. Und hier gibt es ein wichtiges Prinzip für unser Leben. Jemand hat es mal die große Umkehrung genannt. Es wird sich in diesem Leben vielleicht nicht alles auszahlen, immer das Richtige zu tun. Vielleicht wirst du da Verluste dafür erleiden müssen. Aber jetzt, Gott treu zu sein, selbst wenn es dich was kostet, ist der richtige Weg. Jesus hat dieser Weg ans Kreuz gebracht. Es hat ihn sein Leben gekostet. Hier heißt es, Jesus ist der Stein, der weggeschmissen wird, den keiner wollte, den sie auf den Schutt geworfen haben. Die Menschen können damit ihm nichts anfangen. Und letztlich wird den Pächtern der Spiegel vorgehalten, ihr braucht Gott nicht. Du meinst, du brauchst ihn, aber es geht doch so oft ohne ihn. Jesus ist der weggeworfene Stein. Die Menschen wollen ihn nicht gebrauchen. Aber Gott gebraucht den weggeworfenen Stein. Er sagt, es ist mir der kostbarste und wichtigste Stein. Mit dem werde ich anfangen, neu zu bauen. Es wird sich aber erst bei der Auferstehung zeigen. Als Jesus wieder aufersteht in seiner Kraft. Das heißt für dich nur, weil Menschen dich ablehnen, weil du vielleicht keinen Erfolg hast, aber Gott darin treu bist, ist es nicht falsch, diesen Weg zu gehen. Gott baut seine Bauwerke mit weggeschmissenen Steinen. Die Steine, die Menschen nicht gebrauchen können. Es kommt nicht auf deine großen Gaben, deine Stärke oder Schönheit an, die darfst du einsetzen. Und wenn, dann sind sie dir trotzdem geschenkt. Es kommt darauf an, diesen Ruf zu hören, komm zurück zu mir, deiner ersten Liebe, vertraue mir. Weil Gott ist der Herr des Weinbergs, Gott ist der Herr der Welt, der dir das Leben schenkt. An uns ist es, ihm zu vertrauen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.